Ohren auf und willkommen zu einer neuen Ausgabe von Chef Secrets, dem Podcast mit, von und über Köchinnen und Köche. Ich bin Markus und ich treffe mich mit großen und kleinen Kochern, Patissiers, Querdenkern, Gastgebern und Kreativen und versuche herauszufinden, warum sie so sind, wie sie sind, was sie antreibt, was sie bewegt und inspiriert. Mein heutiger Gast ist René Frank. Wir haben uns in seinem Koda getroffen, welches er nach Stationen in Sebastian, Japan, Barcelona, New York und dem Lavier in Osnabrück vor fast 2 Jahren in Berlin geöffnet hat. Wir sprechen über so spannende Themen wie Dinner Crawl, warum es wichtig ist, sich mit anderen Restaurants zu verbrüdern, wie wichtig der Umgang mit Personal ist und was modernes Marketing für ein Restaurant heutzutage ausmacht. So, herzlich willkommen zurück und zu einer neuen Folge. Ich möchte euch heute mit auf eine Reise nehmen und zwar auf eine Reise nach Berlin, also sprich in mein Zuhause, wo klar relativ viel passiert und wo immer irgendwas Neues passiert. Und ich möchte euch gern mit auf eine Reise nehmen zu, bist du eigentlich Koch?
Ich bin Koch.
Ah, okay, Glück gehabt. Also zu einem Koch in dem Fall. Der vor 2 Jahren einen sehr, sehr, wie ich finde, mutigen Schritt gewagt hat. Einen mutigen Schritt in der Form zu sagen, Restaurants gibt's wie Sand am Meer und salzige Hauptgänge gibt's auch wie Sand am Meer. Ich mache was Eigenes mit einem Partner zusammen, mit einem Geschäftspartner und mache mein eigenes Restaurant auf. Aber mit dem Fokus deshalb. Mein lieber René, vielen Dank für deine Zeit schon mal im Voraus und dass ich da sein darf. Und meine erste Frage wäre, wie kommt man auf die Idee, beziehungsweise wie war dein Weg zu sagen, ich mache mein eigenes Dessert-Restaurant auf?
Genau, also wie du eben schon gefragt hast, ob ich Koch bin. Und ja, ich bin Koch, gelernter Koch. Und als Koch hat man auch immer so den Traum vom eigenen Restaurant oder den Wunsch, auch ein eigenes Restaurant zu eröffnen. Und das hatte ich auch immer ganz lange und habe darauf auch hingearbeitet, bis ich dann eben meine erste Stelle als Patissier angetreten habe, und das war im Lavie 2009, und da habe ich auch direkt als Chefpatissier angefangen, und dann war für mich eigentlich klar, okay, mit dem Kochen ist es erstmal Schluss, ich mache jetzt Patisserie. Ich habe davor natürlich sehr mit der Patisserie beschäftigt, das war schon immer mein Steckenpferd, aber ich wollte mich da nie so outen eigentlich als Patissier, weil damals vor 10 Jahren war einfach noch das Fleischbraten und sowas noch angesagt.
So, und was dann, es ja irgendwie immer noch ist. Also so viel hat sich ja jetzt nicht dran geändert. Also, ja, schon.
Auf jeden Fall ist das so, dass ich mir dann gesagt habe, okay, was mache ich denn jetzt? Als Patissier macht man vielleicht eine Patisserie oder eine Schokolaterie oder sowas, aber das war nicht so meins. So, auch das Klassische wollte ich nicht so. Und so habe ich gedacht, so Mensch, ein Dessertrestaurant oder eine Dessertbar, das wäre es mal. Das war eigentlich dann so mein Traum. Und ich hatte eben 2009 Will Goldfarb getroffen in Lugano. Dort waren wir zusammen auf der Bühne bei einem Art and Pastry, bei einem Kongress zu einem Vortrag. Und da hat mir er von seiner Dessertbar damals, das Room for Dessert, das er jetzt in Bali hat, kennt man von Netflix, hatte er in New York gerade auch zugemacht gehabt. Und das war so meine Inspiration, ne? Und ich hätte aber nie gedacht, dass ich das mal umsetzen kann irgendwann. Habe einfach darauf hingearbeitet und einfach so als stillen Traum für mich gehabt. Weil es ist ja schon eine absurde Idee.
Ja, klar.
So, genau, ein absurdes Konzept auch, genau. Ja. Und so habe ich einfach gedacht, okay, irgendwann kommt der Tag und da läuft mir die richtige Person über den Weg, mit der ich das zusammen machen kann. Ich wusste zwar nicht, wie die Person aussehen könnte oder wer das sein könnte, aber ich dachte, also alleine kann man das, wollte ich das sowieso nicht machen. Und so bin ich eben durch einen Zufall auf Oliver getroffen, also Oliver Bischof, mein jetziger Geschäftspartner und Mitbegründer des Codas. Und so sind wir zusammengekommen und haben gesagt, Mensch, das müssen wir zusammen machen. Und so haben wir das dann gestartet vor 2 Jahren.
Na, und was heißt Coda eigentlich? Gibt es da eine Bedeutung dahinter oder ist das ein Fantasiewort?
Ja, Coda heißt, also das ist, Coda heißt übersetzt, kommt aus der italienischen Sprache, heißt Schwanz. Und das haben wir einfach, wir wussten nicht, wie wir das Coda nennen sollten. Wir haben ja nebendran direkt einen Sexshop und so ist man irgendwie auf den Namen gekommen.
Okay.
Genau. Nee, also es heißt tatsächlich Schwanz, aber eher Schweif oder Schwanz und Schweif und kommt aus der italienischen Musiksprache.
Ah.
Und als Coda bezeichnet man den letzten Teil eines Musikstücks, so wie das klassische Dessert der letzte Teil eines Menüs ist. Genau.
Ah, schon sehr tiefgründig. Also beides. Thema Schwanz und das Thema letzte Teil.
Genau, nee, aber es sind tatsächlich, warum ich das sage, es sind eben, wenn wir italienische Gäste haben, die fragen dann und die lachen dann so ein bisschen, weil sie sagen, ja, da hat sich irgendjemand den Namen jetzt da ausgesucht. Die wissen ja gar nicht, was das heißt. Ja. Aber tatsächlich haben wir das bewusst ausgesucht. Ja. Tatsächlich beschreibt er mehr das klassische Dessert. Ja. Das, was wir ja nicht so im direkten Sinn machen.
Und was erwartet mich, wenn ich zu dir komme? Wenn du schon eben sagst, ne, es geht nicht in die klassische Richtung, das ist nicht ganz
deins. Genau, es ist so, für was Koda steht, wir machen Desserts. Wir machen keine klassischen Desserts, wir nennen das eben progressiv, weil wir machen uns Gedanken, wie kann ein Dessert sein, wenn man nur Dessert isst. Mhm. Das heißt, es muss alles drin vorkommen. Es muss eben vor allem Umami-Geschmack drin vorkommen, dass wenn man 6 Desserts isst, dass man hinterher nicht noch einen Döner essen muss oder eine Currywurst. Ja. Das heißt, man muss sich komplett um alles kümmern, was der Mensch so zum Essen braucht. Das heißt, Konsistenzen berücksichtigen und eben die 5 Geschmacksrichtungen. Das heißt, Salzigkeit ist eben wichtig. Die Süße, klar, das ist dann auch ein bisschen einfacher. Die Säure, es muss bitter drin vorkommen und es muss eben auch Umami drin vorkommen. Gerade das Umami ist eben das Wichtige. Und das bekommt man eben über Fermentiertes oder Käse oder solche Sachen. Und so arbeiten wir vor allen Dingen mit den Techniken der Patisserie. Das heißt, wenn man jetzt zum Beispiel ein klassisches Rezept hat oder einen Kuchen hat oder sowas und lässt den Zucker einfach weg oder ersetzt ihn durch etwas anderes, was nicht so süß ist, dann ist das trotzdem noch ein Kuchen oder ein Dessert, aber es schmeckt eben nicht mehr so süß wie das klassische Original. Und so geht es bei uns auch einfach um Desserts, um Speisen, die mit den Techniken der Patisserie hergestellt sind und mit den Konsistenzen und so. Das heißt, es ist fast in jedem Gericht auch ein Eis drin und eine gefrorene Komponente. Kommt immer was Warmes vor, haben unterschiedliche Konsistenzen drin und das macht das Ganze einfach sehr spannend und komplex. Und dann gibt es eben noch immer dazu einen abgestimmten Drink zu jeder Speise, zu jedem Dessert. Und der Drink ist immer das Ergänzende. Das heißt, wir sehen das so als flüssige Speise, also als Dressing oder Soße, die dazu gereicht wird.
Okay.
Das ist immer ein kleines Getränk, das ist kein großer Cocktail, sondern ein kleines Getränk, damit es auch Spaß macht, ist da auch Alkohol drin, sonst wäre das sehr langweilig. Und das ist so der Begleiter und das ist auch das Kernkonzept. Genau, ja.
Und du hast gerade schon gesagt, dass das sehr, sehr komplex ist. Wie lange braucht ihr oder du ungefähr, kann man das abschätzen, wie lange ihr sagt, jetzt kann ich es unseren Gästen verkaufen, jetzt kommt es mit auf die Karte? Weil es hört sich ja schon sehr eben, ne, ist das beste Wort, komplex. Ich glaube, da passiert unglaublich viel bei dir im Kopf, oder?
Ja, richtig. Es ist ja auch so, durch diesen Job, den ich auch davor hatte, ich war ja eben 6 Jahre Chef-Patissier im La Vie, eignet man sich ja auch so etwas an und das ist so eine gewisse Unzufriedenheit die ganze Zeit und dass man eigentlich nie mit irgendwas fertig ist. Das heißt, es ist tatsächlich auch nie irgendwas fertig. Man kommt zwar irgendwann an den Punkt, wo man es auf die Karte nimmt, wo man sagt, so, das ist jetzt erstmal gut soweit, das passt auch. Das passt auch für die, nur selber ist natürlich immer wieder am Weiterarbeiten. Aber das dauert manchmal geht das eine Woche, da geht das relativ schnell, manchmal auch 2 Wochen, manchmal arbeitet man auch 4 Wochen dran und verwirft es dann wieder, weil man nichts damit anfangen konnte und greift es dann anders mal wieder auf. Also es dauert schon relativ lange. Das so ein Ausarbeiten von einem Dessert und einer Speise ist auch nicht sehr wirtschaftlich. Das hat tatsächlich auch mit Wirtschaftlichkeit nicht viel zu tun, sondern das ist eher die Passion, das auszuarbeiten. Man braucht einfach unglaublich viel Geduld. Ja. Unglaublich. Man muss einfach auch sehr kritikfähig sein. Das heißt, zu sich, also selbst, gegenüber sich selbst und einfach auch die Mitarbeiter müssen einfach auch unglaublich kritikfähig sein. Also wenn man jetzt 10-mal irgendwas ausprobiert und in den Ofen schiebt oder irgendwas draus macht oder sowas und es ist immer noch nicht gut, dann muss man eben auch akzeptieren, dass man das jetzt noch ein echtes Mal machen muss. Ja. Und da dauert das einfach sehr lange. Aber das ist gerade das, was Spaß macht. Und dann am Ende kommt eben was raus, was eben sehr gut funktioniert und was Besonderes ist.
Ja. Wie wichtig sind euch Zutaten? Ist das so, wir haben das ja in Berlin, wir sind in Berlin halt auch in so einem, ich finde immer in so einem Kosmos gefangen. So Berlin hat seinen eigenen Gastronomie-Kosmos. Du hast Leute, die sagen, oder Gastronomen und Gastgeber, die sagen, wir kochen total regional, wir wollen, dass alle Produkte möglichst nah aus der Region Berlin kommen. Die anderen sagen wieder, komm, Arsch geleckt, ich hau jetzt hier richtig einen raus und kaufe meine Produkte am besten nur noch in Frankreich. Da gibt es ja unglaublich viel. Wie ist das bei euch? Ist bei euch Regionalität ein Schwerpunkt? Oder sagt ihr auch, ich kann mir auch vorstellen, dass regional und Dessert, ich denke jetzt immer an so eine Vanilleschote, ist ja jetzt nicht ganz das Klima bei uns in Deutschland für eine Vanilleschote. Also wird genau, die Regionalität genau. schon schwer, oder?
Genau, wobei ist auch eine Vanilleschote, könnte ich auch ganz gut verzichten. So, ich meine, abgesehen jetzt auch vom Preis, der jetzt hier gerade aufgefahren wird.
Ja.
Aber dann, ja gut, wir arbeiten auch mit Vanille. Also wir arbeiten mit allen Produkten. Wir nehmen jetzt keine Rücksicht drauf, wo das herkommt. Aber wenn ich natürlich, ich brauche jetzt keine Karotte aus Südafrika oder auch keine Milch aus Frankreich oder so. Es sei denn, es ist irgendwas Spezielles, was dann wirklich besser ist und auch dann Sinn macht. Aber ansonsten, also wir bearbeiten bei uns fast 90% mit Bioprodukten. Das muss nicht sein, das steht auch nicht im Fokus, aber am Ende ist das Bioprodukt oder das Produkt aus biodynamischem Anbau meistens das Bessere. Das ergibt sich einfach so. Mhm. Ansonsten, ja, wenn ich jetzt die Milch, die bekommen wir aus der Gegend, das ist auch, die kommt auch aus biodynamischem Anbau. Aber wenn ich jetzt einen Käse haben will, zum Beispiel einen speziellen Ziegenkäse oder so, und den gibt es ja jetzt nicht so, wie ich ihn haben möchte, dann kommt er eben aus der Schweiz oder aus Österreich oder woanders her. Weil es bringt mir nichts, wenn jetzt jemand sagt, so ja, ist zwar toll, aber dieser Ziegenkäse schmeckt nicht. Und dann sage ich, ja, das ist aber der beste, den ich jetzt im Umkreis von 20 Kilometer gefunden habe. Dann bringt es das für mich nicht so. Wenn der Käse hier um die Ecke gut ist, dann nehme ich den. Ja. Aber wenn der andere besser ist, dann nehme ich den anderen so. Und ansonsten haben wir halt auch viele Produkte, ja, wir arbeiten auch zum Teil mit ein bisschen exotischen Früchten, wobei das, je nachdem, wenn eben die Zeit dafür da ist, dann machen wir das auch. Ansonsten, klar, Kaffee bei uns ein Thema als Zutat oder auch, dass wir einen als Espresso servieren und Schokolade, also in Form von Kakao eben. Und das gibt's ja hier nicht. Genau. Und das ist einfach, ich selber esse gerne Kakao, auch in Form von Schokolade. Und wenn wir jetzt sagen würden, wir wollen rein regionale Zutaten für dieses Konzept, wäre das wirklich schon sehr kompliziert.
Ja,
es wäre natürlich möglich, ja, aber es wäre dann schwierig. Aber jetzt natürlich alles Gemüse, Früchte, alles, was wir hier bekommen, das nehmen wir natürlich von hier. Ja. Da hat man in Berlin einfach auch eine sehr gute Infrastruktur, an die Sachen ranzukommen.
Ja, ich glaube auch in Berlin ist so ein eigener Kosmos. Ich meine, wir sitzen jetzt hier zusammen am Tisch und du hast ein Bier mitgebracht, was ich jetzt als Berliner auch nicht unbedingt kannte, an was ich mich auch noch so ein bisschen rantrinken muss. Rantrinken, indem, wir haben es vorhin im Vorgespräch schon irgendwie belustigt, ist jetzt kein Fußpilz in Anführungsstrichen, also nichts, was ich irgendwie so auf dem Weg trinken würde. Aber wenn ich mir jetzt vorstelle, bei dir im Restaurant und ich kriege eine Speise dazu, dann kann ich mir das schon vorstellen, weil das schon besonders ist. Also,
ja, also tatsächlich, das Bier gibt es jetzt nicht zu einem Dessert dazu. Wir haben das jetzt einfach so. Es ist eigentlich unser Personalbier und die Gäste dürfen auch manchmal unser Personalbier trinken. Es ist so, wir haben einfach immer, also wir trinken tatsächlich mehr Bier selbst fürs Personal, wie das die Gäste welches bestellen, weil bei uns nicht das Konzept ist, dass man jetzt Bier trinkt. Das heißt, wir machen einen Pairing-Drink draus.
Ja, ja.
Aber das ist hier ein Saison-Bier, Saison-Brün. Das heißt Bruno von Schnee-Eule, das ist so eine kleine Brauerei aus dem Berlin. Die sind eigentlich vor allen Dingen bekannt für ihre Berliner Weiße. Die machen so Berliner Weiße nach richtig altem Rezept. Das schmeckt auch wirklich richtig gut. Ansonsten die andere Berliner Weiße, so die industrielle, die kann man eigentlich nicht trinken, weil die so sauer
und ist ja mehr Säure und Ascorbinsäure und Zucker drin als alles andere.
Und gerade dieses Bier ist einfach ein unglaublich komplexes Bier und das schmeckt einfach authentische. Und so haben wir eben auch bei uns bei allen Produkten einfach keine Industrieprodukte, keine Produkte von Konzernen, alles von kleinen Produzenten und auch vor allen Dingen, was bei uns die Bar betrifft, sonst keine, also jetzt auch keine Cola, kein Tonic Water und solche Sachen. Das gibt es woanders überall und wir haben auch Spiritosen auch nur von kleinen Produzenten. Und das ist eben auch für uns wichtig, dass das, was wir den Gästen anbieten, dass das mindestens so gut oder nicht sogar besser die Mitarbeiter haben. Das heißt, bei uns gibt es auch für die Mitarbeiter kein Industriebier und keine Industrieprodukte und kein Industriefleisch, genau. Man hat hier auch tatsächlich jetzt gerade in Neukölln und Kreuzberg alles vor der Tür. Vom Bäcker über den perfekten Käseladen zur Fleischerei, alles direkt vor der Tür und alles in bester Qualität. Das ist auch
das ist Luxus. Schön eigentlich, genau, das genau. Stimmt. Ja, mittlerweile. Ihr habt auch alles an der Bar, habe ich gesehen. Ihr habt ja nirgends, das sind ja schwarze Flaschen. Ne? Also
ja, oben stehen Flaschen. Also das, was wir alles selbst machen oder uns selbst ansetzen, das heißt, wir kaufen keine Sirupe, so, weil wir ja eh auch keinen Zucker verarbeiten, das heißt, wir können ja gar keinen Sirup machen. Die Sachen, die wir selber ansetzen, das heißt, das sind so Liköre oder solche Sachen, das haben wir noch alles in schwarze Flaschen. Aber die Sachen, die wir zukaufen, das heißt, Spiritosen, wir arbeiten sehr viel eben mit Kornbrand Und zum Beispiel Doppelwacholder, so haben wir bei uns in der Bar keinen Wodka, keinen Gin. Solche Sachen haben sie einfach sehr, sehr reduziert. Und das haben wir aber alles in der Originalflaschen. Auch jetzt Weine und solche Sachen, was wir zukaufen, das ist schon in der Originalflasche. Genau, das ist auch so. Das
macht ja auch
genau
Sinn,
das, was wir selbst produzieren. Es ist nur so, es ist nicht so präsentiert wie in einer klassischen Bar, weil wir wollen nicht, dass man zu uns kommt und sagt, hey, ich will jetzt genau diese Spiritose trinken, sondern bei uns geht es um das Produkt nachher.
Genau. Das Gesamterlebnis.
Genau.
Stehst du eigentlich noch richtig in der Küche?
Meistens, um das Personalessen zu kochen.
Da kommt der Koch also wieder durch.
Tatsächlich schon. Es ist so, ich stehe bei uns, wir sehen bei uns die Bar und die Küche als eins. So wie man in einer klassischen Küche auch den Saucier hat, den Entremetier oder den Poissonné, so haben wir bei uns die Bar als Posten in der Küche, sozusagen wie der Saucier. Und danach haben die Küche als Posten, wo die Speisen herkommen. Und ich mache bei uns die Bar, weil ich einfach im Moment gerade die Bar so für uns entwickeln möchte, als wie eine Bar unserer Meinung ist, aus der Sicht von Koch und Patissier. Genau.
Was das ja heißt, schon spannend ist.
Ja, das heißt mehr küchenspezifisch.
Ja,
genau.
Ja.
Was jetzt nicht heißt, dass es dann dabei darum geht, dass man jetzt Küchentechniken anwendet, wie jetzt Stickstoff oder was weiß ich, irgendwelche Sachen, sondern in erster Linie geht es da um die Zutaten, dass wir wirklich gucken, was ist in den Spirituosen drin, wo kommen die her. Wir machen uns Gedanken eben über den Einsatz von Süße oder eben von gerade Zucker.
Mhm.
In der Bar wird einfach unglaublich viel Zucker verbraucht sonst und das gibt es bei uns eben nicht. Wir arbeiten dafür, am Ende ist das natürlich auch irgendwo Zucker, aber natürlicher Zucker, das heißt Ahornsirup oder Apfeldicksaft verwenden wir eben viel. Und dann gucken wir eben, was für Spirituosen das sind. Es ist halt einfach üblich, dass Sachen, die ganzen Spirituosen und Liköre, alle, die man kauft, aromatisiert sind, gefärbt sind, super künstlich sind und so. Und das hat man in der Küche ja auch nicht. Also gibt es natürlich, aber jetzt, wenn man sich jetzt sagt, okay, ich bin leidenschaftlicher Koch, dann arbeite ich eben auch nicht mit aromatisierten und künstlichen Sachen in der Küche. Und das wollen wir eben in der Bar auch nicht. Ja. Und das ist tatsächlich, machen sich wenige Gedanken, weil die Bar-Szene natürlich sehr geprägt ist von der Industrie.
Ja,
genau.
Ja, klar, das ist ja auch so aus der Geschichte raus. Ne?
Genau.
Irgendwie, ich habe den Lieferanten, ich kriege da irgendwie mein Mobiliar her, etc.
Genau. Und das ist eben was wir eben, wir sind keine klassische Bar, zu uns geht man auch nicht, um nur einen Cocktail zu trinken. Es gibt klar zum einen die Pairing Drinks, aber zum anderen haben wir auch eine Cocktailkarte, nur mit Eigenkreationen. Wir haben eben leider keinen Gin Tonic, wir haben auch gar keinen Gin und wir haben auch keinen Tonic Water.
Ja, aber das braucht man ja auch nicht mehr. Also ich bin ehrlich, ich bin ja relativ viel unterwegs. Ja. Und mir kommt zu dieser Gin Tonic Kack, Entschuldigung für den Ausdruck, aber das kommt mir langsam zum Hals raus. Wenn du so, es gibt eine Hotelkette, die kennt, glaube ich, auch jeder von uns, in die ich echt gern einziehe, wenn ich unterwegs bin, weil da passt mir der Preis, ich weiß, was ich dafür kriege. Und dann kommst du abends irgendwie nach einem langen Tag an die Bar und willst einfach nur einen Gin Tonic trinken. Und dann sagst du zu dem Kollegen hinter der Bar, ich hätte gern einen Gin Tonic. Dann ist das Erste, was der macht, mit dem Finger 20 Meter Gin abfahren und sagen, na, welchen willst du denn haben? Ja, ich hätte dann gern den, weil ich den halt kenne und ich mich sonst nicht für Gin interessiere. Dann habe ich aber das nächste Problem. Neuerdings ist ja Tonic auch so ein Ding. Ne? Also du musst ja nicht mehr den Gin aussuchen, sondern du musst doch noch den Tonic aussuchen, wo ich mir denke, so, Freunde, ist doch mal gut. Mit was möchtest du hier, was möchtest du da? Verstehe ich nicht. Mach mir einfach was Leckeres und dann ist gut. Oder?
Naja. Aber es ist eben so, gerade bei Gin und Tonic, das ist so eine Sache, es gibt dann, man sucht sich dann einen sehr, sehr guten Gin aus oder einen handwerklich hergestellten Gin.
Okay, ja, dann gibt es ja auch mittlerweile richtig gute.
Ja, genau, aber das Problem ist, man kippt dann nachher so ein super künstliches, industrielles Tonic rein.
Genau. Ja.
Das ist so, wie wenn man sich hinstellt, macht sich extrem viel Arbeit, dass man sich eine Suppe kocht oder so eine Brühe macht und kippt dann hinterher noch einen halben Liter Maggi rein, wenn man sagt so, jetzt schmeckt es erst, ja. Genau. Und ich finde, wenn man einen guten Gin hat, dann sollte man ihn pur trinken oder einen vernünftigen Drink draus machen, einen Shortdrink oder so.
Ja.
Aber das mit dem Tonic, okay, kann man machen. Ich bin auch kein Fan von zu sagen, okay, ich mache jetzt mal einen Tonic Water selbst oder einen Tonic Sirup kann man ja auch selber machen.
Ja.
Weil ich finde einfach, Industrieprodukte sollte man so nicht nachmachen. Und Tonic Water ist einfach zu einem Industrieprodukt geworden. Das, klar, dass irgendwann war das zwar auch mal was man selbst gebraut hat. Aber wenn man das versucht, irgendwie nachzumachen, man kommt nie an diesen Geschmack ran, wie das industrielle Tonic ist. Deswegen finde ich, ist das nie eine Alternative, auch irgendwie einen Tonic Sirup zu machen. für uns nicht.
Ja.
Also wir wollen eben bei uns auch nichts imitieren, genauso wenn wir mit auch in der Küche bei den Desserts mit Milchalternativen arbeiten. Auch wenn das jetzt, wenn ich jetzt mit Milchalternative sage, aber wenn wir jetzt mit Sojamilch, Nussmilch, Mandelmilch arbeiten, dann sehen wir es immer als anderes Grundprodukt, aber nicht als Ersatzprodukt. Das heißt, wir ersetzen das nicht. Und so finde ich auch, sollte man mit Tofu kein Fleisch ersetzen, sondern man kann sehr gut Tofu essen und damit was machen, also, aber ein anderes Basisprodukt, genau.
Ja.
Und so finde ich auch, sollte man kein Industrieprodukt, keine Cola oder kein Tonic Water irgendwie nachahmen, sondern einfach lieber was anderes machen und das gar nicht damit vergleichen.
Nee, es ist ja auch mehr oder weniger ein Hinterherrennen. Und da gebe ich dir voll recht, ich verstehe das auch nicht, ich bin Fleischesser und ich verstehe das nicht, vielleicht kannst du mir das erklären, ich verstehe das nicht, warum sich Menschen Sachen wünschen, die aus Tofu bestehen, aber wie Hühnchen aussehen oder wie Wurst aussehen. Oder ich habe letztens wirklich ein Produkt, gut, letztens ist übertrieben, das ist bestimmt ein halbes, dreiviertel Jahr her, auf so einem Fachkongress hier in Berlin. Na, Kongress kann man auch nicht sagen. Aber da gab es ein Produkt, das war echt geil. Also vom Mundgefühl her, vom Geschmack her, sicherlich war da noch ein Haufen Pampe in Anführungsstrichen drum. Aber das war echt wie Hähnchenfleisch. Aber es war auf Sojabasis. Finde ich immer noch geil, mag ich zwischendurch auch mal. Auf der anderen Seite denke ich mir, ja, ich bin ja Fleisch, also ich müsste vielleicht auch mehr Gemüse und Salat essen, aber ich wünsche mir ja deswegen auch kein Salatblatt, das irgendwie nach Salami schmeckt, weil ich dann mehr Salat essen würde. Also das verstehe ich nicht ganz.
Nee, also das verstehe ich auch nicht. Ich bin auch Fleischesser. Ich esse tatsächlich immer wenig oder relativ wenig Fleisch und mache mir halt sehr viel Gedanken, wo das
bewusst
herkommt.
Genau. Ja.
Aber für mich ist es auch keine, ich esse auch sehr gerne irgendwie Sojaprodukte. Natürlich aus keine chinesische Sojaprodukte, sondern welche aus biodynamischem Anbau, wo man weiß, wo das Produkt herkommt. Aber dann natürlich keinen Fleischersatz. Ja. Und ich meine, es ist vielleicht so einfach, wenn man nicht so genau weiß, was man möchte.
Es ist 16 Uhr.
Das ist auch immer das Gleiche, das kennt ihr aus der anderen Sendung auch schon. Und ihr seht, es ist immer die gleiche Uhrzeit. Irgendwie steckt da ein Plan dahinter. Ich weiß noch nicht, welcher. Entschuldigung für die Unterbrechung des Rechners.
Ja, ja. Nee, ich meine, das ist ja genauso. Also ich vergleiche so ein bisschen das Tofu-Würstchen mit einer Gummipuppe. Ich meine, das ist genauso, das ist auch nichts Richtiges.
Erfüllt den Zweck, macht aber keinen Spaß.
Genau, richtig.
Der Vergleich ist schön. Das ist echt gut. Wie viele Leute seid ihr eigentlich im Coda jetzt?
Also wir sind by the way auf Personalsuche.
Wer nicht? Ja, genau. Wer von uns nicht?
Genau. Nee, also wir sind, wir haben die meisten Angestellte in der Küche eben. Wir haben drei Festangestellte in der Küche.
Mhm.
Und eine Person in der Regel im Service. Weil bei uns ist das so, wir haben eine komplett offene Küche. Es ist eben auch eins, sag ich mal, Bar, Gastraum, Küche ist komplett eins. Die Toilette ist woanders so
zum Glück.
Die ist nicht offen. da ist so, dass man aus der Küche, das heißt die in der Küche arbeiten, servieren in der Regel auch die Speisen. Das ist auch das Besondere, dass man dann einfach auch einen engeren Kontakt zu demjenigen hat, der das zubereitet hat, der das angerichtet hat und derjenige, der serviert, auch zu 100% Bescheid weiß, was es genau ist. Dann ist eben noch Oliver mit da, mein Geschäftspartner. Ich mache im Moment die Bar, Oliver ist mit dem Service.
Mhm.
Und wir sind aber nach wie vor auf der Suche nach einer Person, die den Service macht. Dabei geht es nicht darum, dass eben jemand Teller rausträgt oder Besteck poliert, sondern dass jemand für die Gäste da ist.
Ja, das habe ich gesehen. Genau. So die gute Seele und richtig, das Gesicht für die Gäste.
Genau.
Ja.
Und auch natürlich in der Küche. Wir sind jetzt auch wieder am Aufstocken, weil wir merken, okay, wir haben noch Platz für jemanden. Also falls da jemand Interesse hat und nach Berlin kommen möchte.
Dann einfach schreiben, entweder quasi auf der Homepage vom Coda oder ihr schreibt uns und dann leiten wir das weiter. Auf jeden Fall kann ich es eigentlich nur empfehlen, weil es ist schon, ich kenne es jetzt nur aus Gastsicht, aber es ist schon echt mal was anderes und auch was glaube ich, den eigenen Horizont erweitert. Das sagt man ja irgendwie bei jeder Position, aber in dem Fall ist es schon aus meiner Sicht zumindest was anderes. Ich kenne dich ja eigentlich als recht ruhigen und sehr, sehr bedachten und gesettelten Menschen. Und ich habe den Eindruck bei dir, wenn wir schon beim Thema Personal sind, dass das da ziemlich ähnlich ist. Also wenn ich mal als Gast bei euch bin, dann ist das eigentlich für mich, ihr holt mich runter. Weil draußen, es ist Berlin, es ist wild, wir haben irgendwie fast 4 Millionen Einwohner, dazu kommen Touristen, ne, hin, her, hoch, runter. Und man hört euch irgendwie abends nie. Mhm. Also zumindest ist es mir bis jetzt noch nie aufgefallen, dass man irgendwas, man sieht euch arbeiten, eben wie du gerade gesagt hast, aber man hört nichts. Außer sich selber und seine Begleitung. Und das finde ich ein bisschen, ich finde es schön, aber auch sehr, ich habe da echt Respekt vor, weil ihr müsst ja trotzdem arbeiten. Und ich meine, jeder kennt es, wie es normalerweise sich in der Küche anhört. Ist das was, was dir wichtig ist, dass deine Leute, oder gibt es irgendwas, wo du sagst, hey, das ist mir im Umgang auch mit meinem Personal wichtig? Ich meine, heutzutage ist Personal eh so ein Thema, das haben wir alle jeden Tag auf dem Zettel stehen. Mhm. Ja, gibt's irgendwas, wo du sagst, das ist mir wichtig, das
ja,
ist
mir egal. Genau, also wie du schon sagst, ich meine, man hat natürlich keine Zeit während dem Service, wenn die Gäste da sind, irgendwas auszudiskutieren oder irgendwie über irgendwas zu sprechen, wie jetzt was gemacht werden sollte. So, das ist eine Sache, das muss vorher ausgemacht sein. Und dann hinterher muss es einfach funktionieren. Das ist so ein Vergleich. Ich meine, ich bin jetzt nicht so sehr im Fußball, aber was Thomas Bühner immer gesagt hat, das ist so wie im Fußball, der Trainer kann auch nicht während dem Spiel auf den Platz rennen und irgendwie sagen, was jetzt zu tun ist, sondern das muss vorher alles klar sein. Und so ist das eben bei uns auch. Gerade wenn ich vorne an der Bar bin, kann ich nicht in die Küche springen und die ganze Zeit jeden Teller kontrollieren und sagen, hier, das ist zu viel, das ist zu wenig, das muss so sein, das muss so sein. Und das ist einfach auch Stress und das will ich einfach auch nicht.
Ja.
Mittlerweile, ich habe ja auch schon, sieht man jetzt leider nicht, aber doch einige graue Haare. Und da regt man sich einfach auch nicht mehr über alles auf und macht sich einfach Gedanken, wie kann ich einfach was vorher organisieren oder was kann ich über Organisation alles optimieren.
Ja.
Und das ist was, wo wir uns extrem damit beschäftigen. Dass man sich einfach nicht über Sachen aufregen muss. Und es muss einfach vorher muss genau feststehen, wie groß die Portion ist, wie war es funktioniert, wann war es. Und sobald es irgendwo einen kleinen Reibungspunkt gibt, wird das bei einem Meeting besprochen. Wir machen eben jeden Tag mindestens ein Meeting. Und dann wird alles besprochen. Und jeder weiß, was er abends zu tun hat. Und jeder hat eben genau seine Aufgaben. Und das funktioniert wirklich extrem gut. Und es ist auch so, dass fast alle Mitarbeiter, die jetzt bei uns sind, vorher auch in der Küche, die da auch in der Sterne-Gastronomie gearbeitet haben und einfach auch wissen, wie gewisse Abläufe sind oder wie das eben funktioniert und wie das sein muss. Genau. Und bei uns gibt es eben auch keine Kompromisse. Das ist jetzt, wenn jemand neu ist, das ist oft manchmal immer so ein bisschen, ja, immer so ein bisschen hart erstmal, weil es gibt genau einen Weg, wie das gemacht wird. Das wird vorher genauso besprochen und wird auch genauso gemacht und nicht anders. Und dann ist es auch entspannt. Und wenn sich jeder an Regeln hält, dann funktioniert das auch. Dann gibt es auch nichts zu besprechen oder zu machen. Genau. Das ist eben auch eine gewisse Disziplin, die jeder mitbringt. Aber es ist dann am Ende wesentlich einfacher und entspannter für alle, wenn man sich einfach an gewisse Regeln hält.
Ja.
Und dann funktioniert das super. Und so haben wir wirklich ein sehr entspanntes Arbeiten miteinander, was eben jedem auch sehr viel Spaß macht. Sage ich jetzt nochmal.
Du, wenn der Chef sagt, es macht Spaß, was soll der Rest sagen dazu?
Genau. Ja. Ja, aber wir legen da großen Wert drauf, eben, dass das alles sehr, sehr harmonisch läuft, dass sich alle zu 100% gut miteinander verstehen, weil das würde sonst keinen Sinn machen. Wir machen auch privat viel miteinander. So viel Zeit bleibt ja nicht. Und vor allen Dingen ist es uns wichtig, dass sich die Mitarbeiter wohlfühlen. Wir können natürlich keine Spitzengehälter bezahlen, in so einem kleinen Betrieb, aber sonst bekommt man eben bei uns sehr, sehr viel, was Zeit angeht und was eben gerade Essen angeht, Personal, Getränke und das Ganze so, dass es einem einfach, dass man sich mindestens so gut fühlt wie der Gast. Das ist eben auch so unser Anspruch.
Was schon ein sehr hoher Anspruch ist.
Ja, ich finde, das ist normal. Also ich meine, wenn jetzt zum Beispiel, ich könnte jetzt nicht bei uns jemand ein Craft Beer dem Gast serviert und das Personal muss dann das fiese Industriebier trinken oder auch mit den Speisen oder sowas, ja. Also bei uns gibt es zum Beispiel zweimal die Woche Fleisch, aber das ist dann das beste Fleisch, das wir kriegen können und das wir essen wollen.
Mhm.
Und das ist auch mit allen Sachen so. Es bringt mir nichts, wenn jetzt das Personal einen schlechten Kaffee bekommt, aber der Gast einen guten Kaffee bekommt. Und wenn der Gast dann den Mitarbeiter fragt, wie dem Kaffee schmeckt, kann er das gar nicht beantworten, weil er sagt, er muss immer den fiesen trinken. So.
Ja,
deswegen ist das wichtig, dass die Mitarbeiter mindestens das bekommen, was die Gäste bekommen. Das ist natürlich bei jetzt unter 10 Mitarbeitern ist das natürlich einfacher, wenn man jetzt einen großen Betrieb hat mit 50 Mitarbeitern. Nur da werden ja wieder auch wieder nachher andere Beträge umgesetzt. Ja. Und ich glaube, das ist einfach auch das große Problem in der Gastronomie. Ich kenne das eben noch von früher. Ich meine, der Klassiker ist, wenn der Klärkuchen zur Bolognese verarbeitet wird oder solche Sachen. Man weiß es ja, wie das sonst auch
fürs Personal richtig muss sein. Genau, irgendwie rumfliegt.
So, das sind ja einfach noch Sachen. Ja, das ist klar. Natürlich, viele Sachen möchte man nicht wegschmeißen, aber man muss einfach auch gucken, dass das Personal nicht einfach gut behandelt wird und einfach das Gefühl hat, es bekommt was Gutes zu essen, was Gutes zu trinken.
Ja.
Also nicht nur das Gefühl hat, sondern was eben auch so ist. Ja. Das, glaube ich, ist ganz wichtig. Und das habe ich so auch vorgelebt bekommen, wo ich vorher gearbeitet habe. Und das haben wir einfach hier nochmal ein bisschen mehr intensiviert, sodass wir wirklich gesagt haben, das Personal darf nichts irgendwie schlechter bekommen wie der Gast. Ja. Sei es jetzt Kaffee, Wasser oder was auch immer. Ja. Natürlich muss das Personal arbeiten, der Gast nicht. Das ist der Unterschied.
Ja, richtig. Ja. Aber dafür kriegt ja das Personal noch Geld zum Schluss und der Gast nicht. Der lässt es da.
Genau.
Wie groß war denn das Herzklopfen, als die Tür vom Coda das erste Mal vor fast 2 Jahren jetzt, ne? Im August, glaube ich, wären es 2 Jahre. Wie groß war das Herzklopfen, als die Tür das erste Mal?
Ja, das war kein positives Herzklopfen, sondern so ein Herzrasen, weil es eigentlich schon verkündet wurde, ich weiß nicht mehr genau das Datum, dass wir eigentlich schon aufhaben und wir aber noch gar nicht offen hatten. Das heißt, im Radio gab es ein Interview und dann haben extra noch gesagt, bitte nicht sagen, oder dass wir dann aufmachen. So. Ja. Das wurde extra kommuniziert im Radio, dass wir schon dann aufhaben, aber wir haben erst 2 Tage später aufgemacht. Das heißt, es waren schon
zwei Gäste. 2 Tage haben schon Leute
an der Tür. Genau, das standen schon vor der Tür und die mussten wir dann mit kostenlosen Getränken abspeisen sozusagen, genau. Das heißt, das war sehr, sehr stressig und wir waren, wir haben ein paar Tage später eröffnet, was aber trotzdem sehr, sehr gut ist. Es gibt ja viele Restaurants, die öffnen 3 Monate später oder 2 Jahre später oder so.
Ja.
Von dem her waren wir mit, ich glaube, es waren 3 oder 4 Tage, wo wir später dran waren, war das noch harmlos, aber trotzdem gibt es natürlich, waren das 1000 Baustellen, wo man noch nicht fertig war und man hat ein ganz neues Team und man ist irgendwie sich unsicher und alles und
so. Es gibt ja auch keine Vergleichswerte.
Genau.
Du kannst ja nicht wie bei einem klassischen Restaurant-System sagen, wie funktioniert irgendwie.
Genau.
Ja.
Und dann natürlich auch die Angst so, jetzt, wir sind in Neukölln und müssen jetzt aufpassen nach außen, dass bloß keiner irgendwie einen Schaumwein im Stielglas sieht oder es gibt hier irgendwie Champagner oder sonst bekommt man gleich Hundekacke an die Scheibe oder die Scheibe wird eingeschlagen oder so. So, das war aber alles entspannt, also wir hatten da ja gar nichts
Ja, ich glaube, das sind immer auch so die wilden Mythen, die man von den
Massen. Ja, man sieht es ja schon. Also ich meine, bei uns um die Ecke überall sind natürlich die Scheiben eingeschlagen, wenn ein neuer Biomarkt aufmacht, wenn eine neue Bäckerei aufmacht.
Ist das so?
Ja, klar. Echt? Also wenn du den ich will jetzt keine Werbung machen, aber den Biomarkt um die Ecke anschaust, da auch Cottbuser Damm oder so,
da
ist komplett die ganze Scheibe durch. Ja.
Okay.
Ja. Oder jetzt auch das neue Luxushotel in Kreuzberg.
Ja, gut, das ist...
Gut, das ist nochmal was anderes, klar.
Aber
einfach... ich meine, sobald man etwas ein bisschen gehobener macht und ein bisschen teurer. Ich meine, gut, wir hatten am Anfang einen Zettel an der Tür, da stand drauf, geht das auch in billig und lecker, weil Köln will euch nicht haben.
Ach.
Das gab es einmal.
Oder? Ja gut, das ist so der Standard, das ist wie man falsch parkt. Ne? Das so. Aber ist das auch der Grund, warum ihr gar keine Werbung außen dran stehen habt? Also ihr habt ja kein Schild oder irgendwas, was auch nicht hinweist.
Genau. Weil wenn ich jetzt sagen würde, hier Dessert-Restaurant oder sowas, dann würden Leute reinkommen und würden sagen, okay, ich will jetzt Dessert. Und bei uns halt
Pudding.
Ja, bei uns ist halt wichtig, dass man einfach vorher weiß, um was es geht.
Mhm.
Dass man sich da vorher ein bisschen damit beschäftigt hat. Und es gibt auch mal Gäste, die kommen rein und fragen, ob wir auch einen Salat haben, weil du natürlich von außen gar nicht weißt, was da ist.
Ja, ja.
Und oft ist das so, also das ist ganz lustig zu beobachten, wenn das Restaurant voll ist, dann sieht man draußen Leute vorbeilaufen, gucken so rein, gucken immer hoch und suchen irgendwo ein Schild draußen.
Ja, da
fehlt aber nichts. Ja.
Ja.
Einer hat mal mit Graffiti außen hingeschrieben, wie McDonald's so. Trifft leider nicht zu. Aber sonst steht da wirklich, wirklich nichts. Und das ist auch so gewollt. Eben, genau.
Ja.
Dass man auch gezielt kommt. Weil wenn man natürlich Laufkundschaft, wenn die vorher Bescheid weiß, da sind natürlich auch viele, die dann wissen, was wir machen. Aber wenn man eben vorher nicht Bescheid weiß, dann geht das auch. Aber das wollen wir eben nicht. Ja.
Genau. Wie sieht denn der typische Kunde bei euch dann aus?
Das ist komplett gemischt. Also wir haben natürlich viel Touristen. So.
Mhm.
Das ist auch sehr, sehr gut, weil das funktioniert gut. Die haben gerade... auch Amerikaner oder sowas, die natürlich das voll verstehen und da auch voll Feuer und Flamme sind für so ein Konzept. Aber wir haben natürlich welche, die bei uns im Haus wohnen, Nachbarn, alles aus allen Teilen von Berlin, jung und alt. Also man kann wirklich nicht sagen, das ist der typische Gast. Wir haben welche, die ihr Geld zusammenlegen und sich dann um 22 Uhr ein Dessert mit einem Drink gönnen,
ja,
und sagen, das ist auch gut und froh sind, dass sie ein kostenloses Wasser bekommen. Wir haben auch welche, die natürlich kommen und denen das auch komplett egal ist, was es jetzt kostet. Und bei uns ist das wirklich noch, ich sag mal, wenn man da noch einen guten Neukölln-Rabatt drauf, das ist ja für das, was man geboten bekommt, relativ günstig, also jetzt, wenn man das auf das ganze Menü sieht.
Ja, ja, man darf auch, glaube ich, bei euch nicht mit diesem Gedanken hingehen, es ist jetzt nichts Alltägliches. Es ist schon, ja, irgendwie auch in einer gewissen Form ein Erlebnis. Es ist, genau, jetzt auch nichts irgendwie, jetzt aus meiner Sicht, wo ich sage, da gehe ich jeden Freitag hin, weil es halt schon was Besonderes ist und weil es halt auch was anderes ist. Und wenn ich jetzt jeden Freitag hierher gehe, dann ist es nichts Besonderes mehr. Das stimmt, darauf muss man sich schon... Gut. Ja, du kannst ja nicht anders irgendwie. Aber das ist auch so ein bisschen das Spannende, finde ich. Also das ist halt doch auch... Also als du mir das erste Mal von erzählt hast, dass du das machst, war das ja eigentlich alles schon fix und gesettelt. Und ich freue mich heute jedes Mal, wenn ich komme, dass der Laden immer noch offen ist, weil es schon speziell ist. Also im Positiven speziell. Also... Ne, also wer mal in Berlin ist, muss sich das so oder sollte sich das angucken, weil es halt doch was anderes ist. Und umso mehr freut mich das, dass es halt genug Leute gibt, die das auch wertschätzen, weil das ist ja auch so ein Problem, was wir in der Gastronomie haben. Und es kostet zu viel, da ist zu wenig auf dem Teller, da werde ich nicht satt. So dieses Typische, wo ich mir immer denke, so, ne, ich meine, jeder muss irgendwie leben, der Gastronom muss leben, der Produzent, der Bauer im Idealfall muss leben, Strom muss bezahlt werden. Und das andere ist klar, der Service. Ich war, bevor ich zu dir gekommen bin, hier um die Ecke und wollte mir eigentlich schnell noch einen Salat in den Kopf drücken. Wenn aber der Gastronom keinen Bock hat, für mich Gastgeber zu sein, weil er anscheinend total überfordert ist mit 4 Tischen, also wirklich schlecht.
Richtig. Na gut, aber das ist das typische Kreuzberg-Neukölln-Phänomen. Also Service darfst du nicht erwarten. Und es ist ja, das ist ja, da steht auch manchmal an der Hauswand irgendwo hingeschrieben, Kreuzberg bleibt unfreundlich. Das gehört dazu.
Ja. Ja, aber unfreundlich heißt ja nicht, dass ich meinen Tischgast ignoriere und dreimal an dem vorbeilaufe. Also gefühlt hätte ich den mit dem Tisch auf den Rücken schlagen können und dann hätte er gesagt, ja, jetzt kriegst du deins. Ja.
Aber ich erinnere mich, du warst auch ganz am Anfang dabei, wo wir das erste Tasting gemacht haben.
Genau.
Ja, das war noch Zeit, wo ich wirklich überlege, wie wir da gestartet sind und wo wir jetzt sind.
Ja. Genau. Ist das so, alle Ziele erfüllt oder geht es noch weiter?
Nee, das hört nie auf. Ich meine, das wäre schade drüber. Mir geht's halt so, jetzt sind wir angekommen. Natürlich erstmal haben wir jetzt das Gefühl, wir sind mit dem Konzept angekommen. Mhm. Nach anderthalb Jahren, sagen wir, haben wir auch die Zeit gebraucht. Deswegen sind wir auch sehr froh, dass wir in Neukölln sind und nicht in Mitte oder in Charlottenburg. Weil das ein Konzept einfach auch ist, was man entwickeln muss. Man kann nicht einfach sagen, macht jetzt auf und serviert einfach Desserts so, sondern wir haben wirklich Zeit gebraucht, das zu entwickeln. Und so haben wir dann jetzt eben seit einem Jahr, dass wir gesagt haben, um 19 Uhr sind wir einfach Restaurant. Da servieren wir dann ein ganzes Menü, das heißt ein paar Snacks vorneweg, dann die 6 Gänge, 6 Drinks dazu, hinterher gibt es noch eine kleine Praline, so wie man das sonst auch aus dem gehobenen Restaurant auch kennt.
Ja.
Das geht eben von 19 Uhr bis 22 Uhr. Ein Seating und dann haben wir um 22 Uhr sozusagen das Bar-Konzept. Die Speisen sind immer die gleichen, aber da kann man auch nur ein Dessert nehmen oder 2 oder 3 oder auch alle 6.
Genau. Okay.
Und das ist eben was, wo ich sage, damit fühlen wir uns einfach, dass wir angekommen sind, dass wir wissen, okay, jetzt so funktioniert das. Auch, dass wir haben eine Weinkarte mit Flaschenwein, aber wir haben keine offenen Weine mehr, sodass man sich dazu neben den Pairing Drinks auch noch eine Flasche Wein und eine Flasche Sake mit bestellen kann. Das funktioniert eben auch, sodass alles auch an sich ausbalanciert ist, dass man das ganze Menü isst, dass man hinterher satt ist, dass man nicht noch eine Currywurst oder einen Döner essen muss. Das gibt es zwar hier um die Ecke, aber das würde ja keinen Sinn machen, dass man hinterher auch nicht betrunken ist nach den 6 Drinks und dass man eben dann auch vielleicht eben noch eine Flasche Wein oder was anderes dazu trinken kann.
Ja.
Genau. Und das muss man ja auch erst so alles ausarbeiten und austüfteln, dass man weiß, wie das funktioniert.
Was gab es denn noch so für Learnings in den ersten anderthalb Jahren? Also du hast ja gerade schon gesagt, ne, das haben wir irgendwie, muss man ein bisschen anpassen. Berichtige mich, ich glaube am Anfang gab es auch keinen Kaffee, ne, weil du gesagt hast, irgendwie, ja, das ist jetzt hier nicht Charlottenburg, hier Milchkaffee, kack da, braucht
kein Mensch. Nee, es gab schon Kaffee, aber es gab eben einen French Press Kaffee, das heißt, den haben wir auch frisch gemahlen und dann halt überbrüht und so mit so einem Ding da zum Runterdrücken und so.
Ja, so wie man es von zu Hause kennt.
Genau, das ist auch nicht verkehrt. Das Problem ist nur, wenn du halt merkst, so hey, muss jetzt die Gäste eigentlich 15 Minuten rauskriegen, weil dann die nächsten vor der Tür stehen, weil die eben reserviert haben. Und dann bestellt so einer eine French Press. Das Ding dauert erstmal eine Weile, bis das Wasser kocht und alles. Und dann nachher trinkt er nachher auch 10 Minuten an der Kanne so. Das heißt, das hat nicht so ganz funktioniert. Genau. Wir haben jetzt eine sehr gute Kooperation mit Bonanza. Bonanza ist hier eine sehr bekannte Kaffeerösterei in Berlin. Die haben ihre Rösterei in Kreuzberg. Und die haben uns hier einen sehr guten Espresso-Bohnen und der Maschine zur Verfügung gestellt. Und dann gibt es mittlerweile bei uns einen sehr, sehr guten Espresso und einen Espresso-Martini auch. Genau, und das macht wesentlich mehr Sinn, dass wir das jetzt nach dem Menü servieren, als natürlich diese French-Press-Kanne.
Ja. Du hast vorhin gerade auch das Wort Sake benutzt. Ihr macht ja auch Ausflüge, sage ich jetzt mal, was ja jetzt relativ... Also, es gibt ja schon so diesen Standard, dass man sich gegenseitig zu irgendwelchen Gourmet-Festivals und Co. einlädt. Aber ihr habt ja da auch wieder so euren besonderen Weg. Ich weiß, letztens habe ich einen Post von euch gelesen, da ging es um Sake, da wart ihr irgendwo unterwegs. Dann habt ihr auch so eine Art, ich kenne das jetzt nur aus dem Englischen, Pub-Crawl nennt sich das da, was man eigentlich ja nur mit Touris macht. Ich kaufe so eine Karte, habe so einen Stadtführer und anstatt Sightseeing-Touren eier ich da eigentlich von Pub zu Pub, sowas Ähnliches macht ihr auch, ne?
Ja, also es ist so, dadurch, dass wir ja eigentlich zwei Konzepte sind, das heißt, das eine Konzept, das Restaurantkonzept um 19 Uhr, wie gesagt, die Speisen sind immer die gleichen, und dann noch das um 22 Uhr, wo man hingeht, wenn man vorher schon was gegessen hat, um danach noch drei Gänge zu essen oder auch nur eins im schlimmsten Fall, machen wir, sag ich mal, Promotions für beide Konzepte. Und um das 22 Uhr Konzept zu promoten, haben wir so eine Art Dinner-Crawl. Das heißt, das machen wir im Moment mit dem Restaurant Volt. Man geht dorthin, isst dort vier Gänge mit vier Weinen dazu. Danach kommt man zu uns und isst bei uns dann nachher vier Desserts mit vier Drinks dazu.
Genau. Acht Gänge?
Genau, acht Gänge insgesamt, acht Getränke dazu. Das Ganze zu einem Fixpreis, steht auf unserer Internetseite. Und das Besondere ist wirklich, man erlebt unglaublich viel an dem Tag, man trifft auch andere. Das sind so, also bei uns man ist deswegen jetzt nicht genau eine Gruppe, die immer zusammen ist. Man kann auch für sich sein, das ist auch kein Problem. Aber man erlebt einfach viel und man hat keinen Stress, weil das ist prepaid. Das heißt, man bezahlt vorher das Ticket, setzt sich ganz entspannt in das Restaurant, läuft ganz entspannt fünf Minuten zu uns. Und das ist einfach eine Erfahrung, das kennt man so nicht. Ja, man kennt das nicht, dass man jetzt so ein Dinnerhopping macht, von einem Restaurant ins andere geht und gerade danach diesen kurzen Weg und dann eben hinterher in ein Restaurant, wo es eigentlich nur Dessert gibt. So, das ist eben auch was Besonderes. Ja. Und dann machen wir eben auch so Veranstaltungen, entweder mit anderen Patissiers, wie zum Beispiel mit Andi, machen wir jetzt auch wieder am 28. Juni machen wir wieder ein Double Trouble mit Andy Vorbusch und Koda.
Double Trouble ist ein schönes Wort.
Das Ticket gibt es auch bei uns auf der Internetseite. Wir haben eben auch immer zwei Seatings. Das heißt, um 20.30 Uhr machen wir ein Seating und um 0.30 Uhr für Gastronomen. Das heißt, um 0.30 Uhr schicken wir nochmal komplett sechs Gänge. Bis 4 Uhr morgens geht es dann. Eben, das ist super für Gastronomen, die einfach sonst nicht die Gelegenheit haben, zu uns zu kommen. Das wird eben auch sehr gut angenommen. Genau. Ja. Es lohnt sich auch. Es gibt eben dann auch andere Gäste, die jetzt zum Beispiel... beim Sake-Event ist eben auch eine von Wolfsburg abends in den Zug eingestiegen, war dann bei uns um 0.30 Uhr und ist dann mit dem ersten Zug wieder nach Wolfsburg gefahren. Genau, das ist halt super, das kann man eben machen. Ansonsten ist das eben auch mal schwierig, so einen Trip zu machen. Und
ja, richtig.
Im Zug kann man nachher schlafen vorher und nachher. Das heißt, das ist eigentlich sehr interessant, so dieses Nachtseating.
Ja.
Natürlich in Osnabrück wäre das nicht gegangen, aber in Berlin geht sowas ganz gut im Nachtseating.
Ja,
Und das haben wir jetzt, glaube ich, beim Sake-Event eben auch so gemacht. Und ich habe eben Sake kennengelernt in Japan. Ich finde Sake unglaublich spannend, weil das einfach nochmal viel komplexer ist wie Wein und einfach sehr gut mit umami-haltigem Essen funktioniert.
Ja.
Und so haben wir uns zusammengetan mit Eriko. Und Eriko arbeitet für Ueno Gourmet, die Sake importieren. Und so haben wir ein Pairing gemacht, so anstatt unsere Drinks, ein komplettes Pairing mit Sake, was unglaublich spannend ist. Da denken wir erstmal, ja gut, Sake und so, aber es ist einfach unglaublich spannend, wie Sake das Essen unterstützt, manchmal fast auch verändert, so, aber vor allen Dingen unterstützt, wie die Aromen viel kräftiger rauskommen. Das ist ein wirklich richtiges Erlebnis, also hätte ich auch nicht gedacht, unglaublich, ja. Und wir haben jetzt auch knapp 20 Positionen an Sake auf der Karte bei uns, weil Sake auch für mich einfach so ein Hobby ist, ja. Ja, aber wir suchen uns auch tatsächlich, aber ich war auch schon immer so, ich habe mir immer nicht den einfachsten Weg rausgesucht, sondern immer was Kompliziertes. Und es hat auch letztens mal jemand gesagt, so Mensch, also wie kommt man eigentlich auf so eine bekloppte Idee? Da hat man schon so ein kompliziertes Konzept, dass man ein ganzes Menü aus Desserts macht und dann macht man noch Sake dazu. Also ja, schlimmer geht es ja eigentlich nicht. Ja? Und nee. Das ist genau zwei Sachen, was keiner versteht. Wie soll das funktionieren? Haben wir auch gedacht. Und wir haben uns dann auch immer die Frage gestellt, ob das jetzt so eine richtige Idee war, jetzt so ein Event zu machen. Aber wir waren da sehr, sehr gut ausgebucht in beiden Settings und da waren wir dann auch happy. Aber es ist natürlich auch immer so ein Schwitzen, weil wir machen ja auch alles selber. Wir haben keine Marketingagentur, wir machen das die ganze PR. Mhm. Alles selber, auch Social Media. Und jeder weiß, wie das ist, wenn man so Sachen selber macht. Ja, es kommt so die Zeit läuft, und irgendwann drei Wochen vorher merkt man, oh, das sind die Flyer noch nicht gedruckt. So. Ja. Und das ist schon immer mehr auch mit Stress verbunden. Klar, weil wenn man die finanziellen Mittel nicht hat, einfach zu sagen, okay, ich engagiere jetzt eine Werbeagentur oder eine Marketingagentur, die mir jetzt die Flyer macht und die Texte schreibt und alles.
Ja.
Ja,
aber man muss ja auch aufpassen, genau. Was es ist für eine Agentur. Können die das oder können die das nicht?
Ja. Aber es hat auf jeden Fall sehr gut funktioniert und wie gesagt, wir machen jetzt den. Es gibt auch noch weitere Termine mit dem Volt immer donnerstags, das findet man auch auf unserer Internetseite coda-berlin.com, falls da jemand nachschauen möchte. Und wie gesagt, 28. Juni 2018 mit Andy Vorbusch, Coda.
Mit dem lieben, jetzt hast du aber schön die Werbetrommel gehört, mit dem lieben Andy. Großartig. Wir haben zum Schluss immer noch eine kleine, das habe ich dir im Vorgespräch nicht verraten, weil es eine Überraschung ist für jeden Gast. Gut, wer es schon mal gehört hat, der weiß es eigentlich.
Ich dachte, es gibt noch was zu trinken.
Nee, das nicht. Nein. Nee, es gibt noch mal sechs Fragen zum Schluss mit der Bitte, dass du die quasi gerne so kurz wie möglich beantwortest, außer du hast was ne, dir auf der Seele brennt im Vergleich zu der Frage, dann hau ruhig raus. Genau. Soll ich dir die stellen?
Klar.
Okay, dann fangen wir doch mal an. Folgst du eher deinem Kopf oder deinem Gefühl?
Das kommt ganz drauf an. Ich glaube zuerst das Gefühl und dann redet der Kopf mit dir.
Bauchmensch?
Nee.
Gar nicht? Gar kein Bauchmensch?
Doch schon, aber muss ich ehrlich sagen, verlasse ich mich nicht so drauf.
Okay. Hast du eine Morgenroutine und wenn ja, welche?
Möglichst so lange aufs Snooze drücken, bis irgendwie der Nachbar an der Tür klopft.
Oh ja, das kenne ich. Snoozen und nochmal snoozen und nochmal snoozen. Und dann, also ich habe das auch öfter. Und dann bist du so nach einer Stunde irgendwie total fertig, weil du eigentlich in dieser Stunde snoozen alles zerstört hast, was du gerade.
Der Vorteil ist, danach funktioniert alles sehr schnell.
Ja, das kenne ich auch, das stimmt. Ist für dich das Glas halb leer oder halb voll?
Halb voll. Nee, stimmt nicht. Wenn ich ehrlich bin, eher halb leer. Doch.
Doch? Ja. Doch so ein bisschen pessimistisch?
Ja, genau.
Okay. Hätte ich jetzt gar nicht gedacht.
Es kommt drauf an so. Ja, doch. Ich würde sagen, halb leer.
No, alles gut. Wie machst du deinem Ärger Luft?
Früher habe ich ganz viel geraucht. 20 Jahre lang. Und das mache ich zum Glück seit 2 Jahren nicht mehr. Und seitdem muss ich ehrlich sagen, ganz unterschiedlich. Aber ich habe Sport für mich entdeckt und das ist wirklich sehr, sehr gut. Und ja, würde ich sagen.
Was machst du denn für Sport? Ich meine, du bist ja schon relativ lang im Coda, jetzt am Tag zeitlich gesehen.
Genau. Ich mache regelmäßig Cycling, was eigentlich eine total bekloppte Sportart ist, wenn man so sagt, dass man sich da irgendwo in einem Raum auf so ein Fahrrad draufsetzt.
Ja.
Aber das Besondere ist, da kann man abschalten. Und wenn man jetzt auf der Straße abschaltet, fällt man auf die Schnauze.
Deswegen oder fährt sich einer um.
Oder so, genau. Und das funktioniert eben ganz gut in so einem Cycling-Kurs, wo man eben angetrieben wird. Und das macht wirklich auch richtig Spaß. Ja. Und ich glaube, das Wichtige ist, dass man auch nicht so Ärger bekommt. Das ist einfach so ein innerer Ausgleich, so eine innere Balance. Und wenn da spielt natürlich Essen eine sehr große Rolle. Schlafen, klar. Auch so, dass man im Allgemeinen erst gar nicht so viel Stress hat. Aber ich glaube, in erster Linie ist das wichtig, dass man so Ärgern so gar nicht so krass an sich ranlässt. Ja. Das merkt man immer erst, also wie gesagt, ich habe immer schon graue Haare, das merkt man auch immer erst dann, wenn man denkt, so Mensch, okay, vielleicht sollte man einfach mal ein bisschen ruhiger werden oder ein bisschen entspannter werden.
Ja. Und die letzte Frage, wenn du ein Schild um den Hals hängen hättest, was würde da draufstehen? Und ich gebe zu bedenken, es kann jeder lesen, weil du läufst mit dem Schild den ganzen Tag rum.
Gute Frage. Ich glaube, da würde draufstehen, beißt nicht.
Beißt nicht?
Ja, genau. Also, okay. Weil ich meine, wie viele sagen immer so, ich sehe so ernst aus. Ja, das tatsächlich bin ich so eigentlich ein sehr seriöser Mensch nach außen hin. Mhm. Und da hat man vielleicht auch, keine Ahnung, so, also, ich glaube, ich bin eigentlich ein sehr entspannter und lockerer Mensch, so auch wenn man sich mit mir unterhält.
Ja.
Aber nach außen hin sehe ich, glaube ich, eher so ein bisschen verbissener aus oder so. Ja. Und dabei bin ich das gar nicht. Also ich bin, ja, also ich, eben, also ich bin gar nicht so seriös, wie ich nach außen hin wirke.
Nein, ich finde dich schon sehr, sehr angenehm, aber das fand ich eigentlich schon immer. Deswegen hat mich das jetzt gerade gewundert mit dem Beißt nicht. Weil, nö, den Eindruck. Nö, dich eigentlich nicht.
Also sonst fällt mir da tatsächlich spontan nichts ein. Ne?
Alles gut. Ja. Alles gut.
Was würdest du auf das Schild malen, so beschreiben?
Auf mein Schild oder auf dein Schild?
Auf meins, ja.
Auf dein Schild, was ich auf dein Schild, das ist fies, ja, das ist fies, eine Gegenfrage zu stellen. Was ich auf dein Schild schreiben würde, ich unterschreibe seriös, definitiv, das müsste mit vorkommen. Aber eben genau das, was du sagst, oder ich habe in meiner Recherche einen Satz gelesen, ich kriege den jetzt nicht mehr ganz zusammen, da ging es darum, das hat es ziemlich gut wieder gespiegelt, seriös, aber trotzdem mit einem Augenzwinkern. Mhm. Ich glaube schon, wenn man in Skoda kommt, das hat man ja auch so in der letzten fast Stunde rausgehört, das ist sehr strukturiert, du bist sehr durchdacht und denkst vielleicht auch mal über jede Sache noch ein viertes Mal nach, wo vielleicht 90% sagen, oh, dreimal reicht. Und dann entdeckst du aber im vierten Mal was, wo du wieder drüber nachdenken kannst,
genau.
Weil dir wieder was anderes auffällt. Deswegen glaube ich, ist schon so dieses, das, was vielleicht ein Außenstehender als vielleicht auch arrogant nehmen würde, wenn er dich sieht, ist einfach nur deine Fokussiertheit und deine konzentriert hat. Ich meine, wir kennen uns ja auch außerhalb der Bar. Da bist du ja auch ein total entspannter Typ. Aber in dem Fall merkt man halt schon, klar, jetzt ist Fokus und jetzt ist Arbeit und jetzt ist das möglichst perfekte Ergebnis für den Gast rausholen. Wobei sich das ein bisschen beißt, weil ich glaube, du bist auch so ein Mensch, es wird nie das perfekte Erlebnis aus deiner Sicht für einen Gast geben. Weil dir immer noch irgendwas auffällt, wo ein normaler Gast sagt, ach, aber jetzt ist easy, total geiler Abend. Und das mag ich aber auch an dir so, dass es halt,
so viel passt gar nicht auf das Schild drauf. So viel passt gar nicht
auf das Schild. Wir haben ein großes Schild, ganz großes Schild.
Ja, also, tatsächlich, das unterschreibe ich, das war vor allem früher eben auch noch schlimmer, also nicht schlimmer, aber natürlich noch viel intensiver, was auch andere immer genervt hat, dass ich so bin. Und ich habe das natürlich selber auch gemerkt, so diese Energie, die man aufbringt, um immer diese 100% oder 110 oder 120% liefern zu wollen, ist unnötig. Also das ist wirklich, da muss man so viel Energie aufbringen, dass man sich einfach mit 90% zufrieden gibt. Und 90% sind ja auch, wie du sagst, sehr, sehr gut. Ja. Oder seien es auch 99 oder sowas. Ja. Aber gerade, das habe ich einfach gelernt, sich Gedanken zu machen, wie kann ich jetzt irgendwie auf diese 110% kommen oder sowas, ja. Das ist einfach ein Verbrauch, das verpufft einfach und das lohnt sich nicht. Also da bekommt man wirklich graue Haare, das ist auch verdammt ungesund. Ja. Und wenn man irgendwo den Punkt findet, dass man sich zum richtigen Moment einfach mit was zufrieden geben kann, ich glaube, das ist einfach auch viel wert. Ja. Das ist auch was ich gelernt habe. Ja. Und genau. Nur sowas kann man eben, wenn man im Drei-Sterne-Restaurant arbeitet, kann man das gar nicht lernen, dass man nur 90% gibt. Nee, das soll man ja auch nicht, genau.
Ja.
Aber irgendwann muss man an so einen Punkt kommen. Ansonsten geht man, glaube ich, da kaputt drauf.
Ja, sonst zerfrisst dein eigener Ehrgeiz.
Genau.
Das stimmt. Sehr gut. Lieber René, vielen Dank für deine Zeit.
Gerne, vielen Dank für das Interview.
Und wir hören uns hoffentlich dann wieder. Ciao, ciao. So, das war's auch schon wieder mit einer Folge Chef Secrets. Vielen Dank für eure Ohren. Eine kleine Bitte in eigener Sache. Wenn ihr uns hört, egal ob auf Spotify oder iTunes, bitte bewertet uns, schreibt uns gern auch einen Kommentar, auch wenn ihr
einen Gast habt, den ihr euch gern wünscht, und wir gucken dann, dass wir den auch ans Mikrofon für euch bekommen. Euch eine gute Nacht, schönen Feierabend oder guten Morgen, je nachdem, wann ihr es hört. Und bis bald. Ciao.